Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herzwelt, das Interview. Solltest du die Mein Herzwelt noch nicht kennen, stelle ich sie dir gerne kurz einmal vor. Die Mein Herzwelt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir berichten über das Training mittels positiver Verstärkung, haben einen Blick auf die Gesundheitsvorsorge und Nachsorge, schauen auf den großen Bereich Tierschutz und verraten euch, was unbedingt in euer Bücherregal gehört. Und natürlich berichten wir über das, was uns alle am Herzen liegt, dem Zusammenleben mit unseren Hunden. Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gesprächspartner, denn ich habe Matthias Schmidt von der Tierhilfe Hoffnung zum Gespräch einladen können. Hallo, Herr Schmidt!
Hallo, schönen guten Morgen und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ich habe zu danken, Herr Schmidt. Mögen Sie sich denn bitte unseren Zuschauern einmal kurz vorstellen, bitte?
Mein Name ist Matthias Schmidt von der Tierhilfe Hoffnung, Tierheim Smiora in Rumänien. Wir sind seit 20 Jahren in Rumänien, seit dem Jahr 2000, mittlerweile seit 21 Jahren. Und ich selbst bin seit 2012 Vorsitzender der Tierhilfe Hoffnung, dem Tierheim Smiora, seit dem krankheitsbedingten Ausfall unserer Vereinsbegründerin Ute Langenkamp.
Jetzt ist, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, die Smiora, ich hoffe, ich spreche es korrekt aus, das größte Tierheim der Welt. Wie kam es zu dem Projekt? Weil ganz ehrlich, man überlegt sich ja nicht mal eben so, das größte Tierheim der Welt zu gründen. Bitte erklären Sie doch mal so den Anfang dieses Projektes, was sich jetzt zum größten Tierheim der Welt gemausert hat.
Ja, es war nie unser Wunsch, das größte Tierheim der Welt zu werden. Und es ist auch wirklich kein Titel, auf den wir stolz sind. Die ganze Sache hat folgendermaßen begonnen. Wir sind mit einem kleinen Tierschutzprojekt von 1998 bis 2000 in Italien gewesen und haben dort uns federführend um die Müllplatztiere von Assisi gekümmert. Ute Langenkamp war Aquarellmalerin und hat viel Zeit in Italien eben zum Malen verbracht und ist im Zuge dessen auf die Müllplatztiere von Assisi aufmerksam geworden. Und in Assisi selbst haben zwei rumänische Gastarbeiterinnen mitgearbeitet bei diesem Tierschutzprojekt. Und im Jahr 2000, als es unser Italien-Projekt zu Ende ging, als die Tiere kastriert und überwiegend hierher nach Deutschland vermittelt wurden, haben diese beiden Rumäninnen diesen einen Schlagsatz gesagt. Und der da lautete: Jetzt müssen wir zurück nach Rumänien, nach Pitești, das ist deren Herkunftsstadt. Und dort finden immer wiederkehrende Tötungsmassaker an Straßenhunden statt. Und dieser Satz hat sich Ute Langenkamp eingebrannt und uns dazu veranlasst, im April 2000 ein Fahrzeug zu mieten, einen Bus zu mieten, nach Rumänien zu fahren, sehr beschwerlich dort anzukommen, nach stundenlangen Aufenthalten an den Grenzen. Und als wir in die Smiora, eine ehemalige Pelztierzuchtfuchsfarm, kamen, unter kommunistischem Regime war das ein furchtbarer Ort, der 1989 dann auch mit Sturz des Diktators wurde die Smiora stillgelegt als Pelztierzuchtfuchsfarm und in den 90er Jahren lag das Gelände brach, wurde aber von dem damaligen Bürgermeister immer wieder als Tötungsort, weil halt viele der Fuchskäfige noch vorhanden waren, genutzt. Und unser Bild im April 2000 war wirklich diese überwiegend leerstehenden Fuchskäfige und eine Stadtverwaltung, die in Pickups die Hunde, freilebende Straßenhunde, brachte, sie in Massengräbern umgebracht hatte. Da stand ein Bagger, der hat Löcher ausgehoben. Und wenn diese Löcher gefüllt waren, hat er wenige Meter daneben ein neues Loch ausgehoben. Und dieses Bild, das sich ebenso eingebrannt hat, hat Ute Langenkamp dazu veranlasst, mehr oder minder über Nacht zu entscheiden, die Verantwortung für alle in Pitești und Umkreis lebenden Straßenhunde zu übernehmen. Und unser Tierheim, das ja zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Tierheim, weder infrastrukturell noch sonst wie ausgebaut war, war innerhalb kürzester Zeit mit 2500 Hunden voll. Und während schon Hunde beherbergt wurden, ist dann peu à peu aus den Fuchskäfigen Zwingeranlagen entstanden, Paddocks entstanden, eine Tierklinik entstanden und dann eben auch so schnell als möglich mit dem flächendeckenden Kastrieren begonnen worden.
Das heißt, das Projekt an sich hat die Ute Langenkamp ins Leben gerufen, sage ich jetzt mal. Sie war vorher schon in Assisi. War nicht Franz von Assisi eigentlich der, der für die Tiere da war? Irgendwie habe ich da so, meine ich, was im Hinterkopf. Das heißt, Ute Langenkamp hat, nachdem das Projekt dort beendet war, aufgrund der Aussage der beiden, ich nenne es jetzt einfach mal Kolleginnen, sich auf den Weg gemacht und aufgrund dessen, was sie da gesehen hat, die Tierhilfe Hoffnung sozusagen ins Leben gerufen. Über Nacht, ganz alleine und vor allen Dingen erstmal ohne jetzt irgendwelche Strukturen, die da schon im Hintergrund laufen. Und hatte innerhalb kürzester Zeit schon 2500 Hunde, die sie dann dort beherbergt hat, richtig?
Richtig, wir hatten in weniger als 8 Monaten 2500 Hunde damals. Es gab ja nichts in dieser Smiura. Es gab kein fließend Wasser, kein Strom. Bis 2004 kam wirklich jeden Tag ein Tankwagen, ein Wassertankwagen aus der Stadt und hat das Frischwasser gebracht, um die Hunde tränken zu können, um zu waschen, um Reinigungsarbeiten durchzuführen. Und elektrischen Strom hatten wir nach 2 Jahren, hatten wir, glaube ich, 2002 oder 2003 und bis 2004, wie gesagt, kein fließend Wasser. Im Jahr 2005 hatten wir ein ganz großes Glück und konnten das Gelände der Smiura, was sich sehr viel später, 2013, als das Tötungsgesetz erlassen wurde, als absolut segensreicher Hintergrund gezeigt hat. Denn wenn wir die Smiura 2005 oder zum anderen Zeitpunkt vor 2013 jedoch nicht hätten kaufen können, wäre sicherlich was ganz Schreckliches passiert und es wäre zu einem staatlichen Tierheim umfunktioniert worden, in dem wieder getötet worden wäre. Was aber nicht der Fall ist, weil es uns geglückt ist, 2005 das Gelände zu kaufen und die ersten Jahre, gerade von 2000 bis 2007, was wirklich eine Aufholjagd gegen die Zeit aus dieser heruntergekommenen Fuchsfarm ein gut funktionierendes Tierheim aufzubauen.
Das heißt, es musste vor Ort, also sinnigerweise sage ich jetzt mal vor Ort, Personal akquiriert werden. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil bei aller Liebe, man kann vielleicht alleine 5 oder 10 Hunde versorgen. 2500, das schafft man ja alleine gar nicht. Das schafft man auch nicht zu dritt. Das heißt, die beiden Kolleginnen, die mit Ute Langenkamp dann dieses Projekt gestartet haben, auch zu dritt hätten sie das nicht geschafft. Wie sind denn zum Beispiel Sie, Herr Schmidt, dann überhaupt zu dem Projekt gekommen? Und wie viele, ja, ich weiß nicht, ob man die so nennen darf, Mitarbeiter oder Kollegen haben Sie denn vor Ort?
Wir sind Tag heute im Dezember 21 ein 103 Köpfe großes Team. Das klingt wahnsinnig viel und das ist tatsächlich auch viel. Wenn man das aber auf Tag heute 6200 Hunde umrechnet, dann hat ein Tierpfleger bis zu 110 Hunde pro Tag zu versorgen. Und begonnen haben wir, als wir damals im April 2000 nach Rumänien kamen, musste das alles ganz arg schnell gehen. Wir hatten damals auch nicht darauf geachtet, dass wir jetzt Tierpfleger einstellen, sondern wir haben mehr oder minder jeden akquiriert, um Ihr Wort zu verwenden, der ein Interesse an Tieren hatte, wie auch immer intensiv dieses Interesse war und der mehr oder minder praktische Arbeit nicht gescheut hat und einfach mit angepackt hat, weil es gab unendlich viel zu tun.
Und das heißt, es ging tatsächlich um Anpacken, um Aufbauen, um Saubermachen, um Instand setzen. Natürlich mussten auch die Hunde versorgt werden, aber das Drumherum nenne ich es jetzt einfach mal, musste tatsächlich auch erstmal zu dem gemacht werden, was es heute ist.
Ganz genau. Und die große Schwierigkeit lag ja darin, dass die Fuchskäfige abgebaut, die Paddock-Anlagen, die Hütten, das ganze Infrastrukturelle drumherum, eine Tierarztpraxis, die Versorgungsräume, Krankenstationen, das musste ja alles aufgebaut werden zu einer Zeit, während immer schon mehr als tausende Hunde im Tierheim sich befanden.
Okay, jetzt weiß ich, machen wir einmal den Sprung, wieso sind Sie jetzt dort vor Ort und machen es nicht zum Beispiel in Deutschland? Also ich weiß, in Deutschland werden Gott sei Dank im Tierheim keine Tiere getötet. Ist das der Grund, warum Sie praktisch ihren Sitz vor Ort haben, damit sie gewährleisten können, dass eben diese Hundetötung, wie Sie sie am Anfang beschrieben haben, dass die sozusagen gestoppt wird. Ist das der Grund, warum Sie dort vor Ort sind und warum Sie das nicht nach Deutschland sozusagen verlegt haben?
Ich meine, dieser schicksalhafte Weg nach Rumänien ist ja eine Sache. Und der andere Punkt ist, dass in Rumänien muss man ja auch so ein bisschen einteilen in zwei Zeiten, wenn ich das darf. Zum einen gab es die Zeit vor 2013 und zum anderen gibt es die Zeit jetzt nach 2013. Und Rumänien ist ein Land, das seit Jahrzehnten eine Straßenhunde-Überpopulation hat und das auf politischer Ebene überhaupt nichts dagegen zielführend, effektiv und human unternimmt, sondern salopp ausgedrückt ist es der rumänischen Regierung seit Jahrzehnten völlig egal. Es wird komplett ignoriert, dass sich Hunde ganz rapide und rasant weiter vermehren. Und immer wenn diese Straßenhundepopulation gefühlt und optisch sichtbar zu groß wird, wird durch Tötungsaktionen darauf reagiert. Und das ist ja die große Schwierigkeit. In der Zeit von 2000 bis 2013 haben wir nachweislich über 33.000 Straßenhunde kastriert, optisch gekennzeichnet mittels Urklipp und an genau den Ort wieder freigelassen, an dem wir den Hund aufgefunden haben. Abgesichert durch eine Futterstelle hat das sehr, sehr zielführend zu einer Reduktion von, wie gesagt, über 33 Straßenhunde auf 4.200 Straßenhunde minimiert. Also man sieht mit Erfolg eine Straßenhunde-Überpopulation zielführend human und unter Nutzung des Instrumentes flächendeckende Kastration reduzieren können. 2013 mit Erlass des Tötungsgesetzes wurde wieder legalisiert, dass Tiere eingefangen werden können von städtischen Tierfängern in Tötungsstationen oder städtische Tierheime, wie das der korrekte Wortlaut ist, verbracht werden. Dort werden die Tiere 14 Tage beherbergt und sofern nicht adoptiert oder durch eine Tierschutzorganisation übernommen, getötet. Das Ganze ist zudem noch unter einem ziemlich lukrativen Abrechnungsmechanismus stehend, nämlich dass das Einfangen, das Beherbergen, verschiedene medizinische Leistungen und die Einschläferung mit jeweils einzelnen Pauschalen abgerechnet werden können. Und wenn Sie jetzt überlegen, dass man Leistungen abrechnet, sie aber tatsächlich nicht erbringt, sprich, ich füttere die Hunde nicht, ich tränke die Hunde nicht, ich leiste keinerlei medizinische Versorgung, sondern ich fange, ich beherberge, wobei beherbergen in dem Fall ein völlig falsches Wort ist, ich pferche ein und ich töte kostengünstig oder kostenneutral durch grauenvolle Möglichkeiten, auf die wir gar nicht detailliert eingehen müssen. Und habe mehr oder minder sehr, sehr wenig verausgabt, aber sehr, sehr viel abgerechnet. Dann füllt das einzelne Stadtkassen, dann füllt es die korrupten Taschen einzelner Staatsherren und selbstverständlich der Betreiber all dieser Tötungsstationen und dieser städtischen Tierheime. Und das ist das Hauptproblem in Rumänien, weshalb es auch für uns als Tierschutzverein und ganz arg vielen Kollegen sehr, sehr schwer fällt, an dieser brutalen und extrem korrupten Machenschaft wirklich zielführend was zu verändern. Und für uns hat es ja auch die Tierschutzarbeit insofern konterkariert, weil ja auch all die kastrierten Hunde, die wir im Zeitraum 2000 bis 2013 kastriert und optisch gekennzeichnet haben, eingefangen wurden und in Tötungsstationen verbracht wurden.
Das heißt, es ist auf gut Deutsch, es ist ein gut gehendes Geschäft, was sich lohnt, Hunde einzufangen und zu töten.
Für die einzelnen Städte, die eine solche Tötungsstation, ein solches städtisches Tierheim betreiben, ist es eine lukrative Einnahmequelle auf Kosten der Hunde.
Jetzt haben wir einfach mal das Wort Kostenstelle schon mal zur Sprache gebracht. Sie sagten vorhin, aktueller Stand 6.200 Hunde, die Sie beherbergen, versorgen müssen. Das sind, keine Frage, sehr, sehr hohe Kosten. Bekommen Sie, Sie sind ja Tierhelfer Hoffnung, ist ja ein eingetragener Verein. Bekommen Sie denn Unterstützung aus Deutschland, dass man praktisch sagt, ja, soweit ich das weiß, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Tierheime in Deutschland bekommen ja auch staatliche Zuschüsse. Bekommen Sie auch staatliche Zuschüsse, weil Sie müssen sich ja irgendwie finanzieren auf gut Deutsch?
Absolut. Und das Thema Finanzierung ist ja auch ein ganz großes und auch recht schreckliches oder beängstigendes Thema. Wir erhalten keinerlei städtische oder staatliche Unterstützung. Wir haben Fixkosten von rund 95.000 bis 105.000 Euro monatlich, um unsere 6.100 Hunde zu versorgen, um die mobilen Kastrationsaktionen aufrecht zu erhalten, um das tägliche Futter zu gewährleisten, um die Tierpflegerinnen und Tierpfleger zu bezahlen und um eben all das drum und dran an Infrastruktur zu gewährleisten, dass unser Tierheim funktioniert. Und diese Spenden kommen von Menschen wie Ihnen und mir. Wir haben keine staatlichen oder städtischen Unterstützungen und auch keine. Natürlich gibt es auch mal einen größeren Sponsor, der zum Beispiel eine Firma ist, der oder eine Stiftung, die uns unterstützt. Aber die Arbeit der Tierhilfe Hoffnung und die Arbeit der Smiura wird getragen von Spendengeldern, von Förderinnen und Förderern, von Spenderinnen und Spender wie Ihnen und mir.
Nur zur Info, Spendenkonto haben wir natürlich unter dem Video, nee, über dem Video steht es, glaube ich. Egal, es steht auf jeden Fall in der Nähe des Videos. Das heißt, das Geld kommt dann da auch tatsächlich an. Muss man da, wenn man etwas spenden möchte, denn einen bestimmten Betreff eintragen? Oder kann man einfach sagen, Tierhilfe Hoffnung und einen Betrag eintragen? Gibt es da irgendwas, was man auf jeden Fall noch berücksichtigen müsste, wenn man spenden möchte?
Nein, wirklich, jeder Betrag ist von Herzen gerne willkommen. Wir stellen Spendenbescheinigungen aus und es muss auch kein Verwendungszweck. Der Verwendungszweck darf Spende heißen. Man kann selbstverständlich auch zweckgebundene Spenden für Futter, für Kastrationskampagnen machen. Übrigens, mit 7,50 € monatlich können Sie einen Hund 30 Tage lang mit Trockenfutter versorgen. Und ich finde, das ist immer so eine sehr motivierende Summe zum einen und zum anderen auch so was Greifbares. Wenn Sie, ich kann es Ihnen gerne auch ganz kurz vorrechnen, wir haben einen Futtermittelpartner, der für 49 Cent 1 Kilogramm Futter zur Verfügung stellt. Und wenn Sie rechnen, dass ein Hund 500 Gramm pro Tag Futter benötigt, dann kann man mit 1 Euro 2 Kilo und demnach 4 Tage und mit 7,50 € 15 Kilo und demnach 30 Tage Futter gewährleisten. Also es ist eine ganz tolle Sache und für uns natürlich der größte Wunsch und auch der größte Traum, dass jeder unserer 6.100 Hunde einen festen Futterpaten hätte.
Das heißt, ich könnte als Futterpate einfach sagen, so, ich mache jetzt mal einen Dauerauftrag, 7,50 €, sagen wir mal 10 €, damit wir schön abrunden. Und die werden jeden Monat einfach abgebucht. Ich muss mich ja gar nicht mehr um irgendwas kümmern. Das läuft ja automatisch. Und dann weiß ich ganz genau so, mein Hund in Anführungsstrichen, der bekommt von mir jeden Monat sein Futter, richtig?
Richtig, ganz genau so ist es. Ja, ganz genau so ist es.
Jetzt hatten Sie vorhin erwähnt, ich glaube, 6.100 Hunde sind aktuell bei Ihnen. Das sind pro Mitarbeiter 100 Hunde, die der oder diejenige jeden Tag versorgen muss. Ich komme jetzt mal auf ein ganz anderes Thema, aber dieses Miteinander, also eine freundliche Geste dem Hund gegenüber. Ist das überhaupt ge zu gewährleisten? Also ich sage mal, wenn man vielleicht 10 Hunde pro Tag versorgen müsste, hat man für jeden einfach mal ein nettes Wort und eine liebe Streicheleinheit. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ist das möglich?
Es ist natürlich schwierig und ich will das an der Stelle auch gar nicht schönreden, weil 6.100 Hunde auf einem Platz, an einem Ort, das ist ein Wahnsinn und das ist eine richtig krasse Situation. Wir haben im Laufe der Zeit verschiedene Dinge, wie zum Beispiel die Fütterung, die Reinigung, jetzt kommt ein sehr unsympathisches Wort, standardisiert. Aber das müssen wir auf eine Weise machen. Die Fütterung zum Beispiel findet synchron statt. Die Smiora hat insgesamt 33 Paddock-Reihen und die Tierpfleger gehen pro Paddock-Reihe synchron durch. Das heißt, die Hunde in optischer Reichweite bekommen gleichzeitig das Futter. Und die Tierpfleger, die da 33 Reihen zu versorgen haben, stehen parallel nebeneinander und gehen synchron durch. Die schauen aufeinander, dass keiner zu schnell ist. In der einen Hundebox dauert die Fütterung eine Minute länger, in der anderen dauert es 30 Sekunden kürzer. Aber sie gehen synchron durch, um Streitereien, um Beißereien zu vermeiden. Und auch einfach, dass man einen harmonisch ist vielleicht das falsche Wort, aber einen einheitlichen Durchgang hat und dass es eben nicht zu irgendwelchen Kämpfen kommt. Grundsätzlich, wenn der Tagesablauf einer Tierpflegerin oder eines Tierpflegers sieht so aus, dass es morgens einen groben Reinigungsdurchgang gibt, der auch wieder synchron stattfindet. Dann kommt der Fütterungsdurchgang, der mal grundsätzlich am längsten dauert, weil die Tierpfleger zumindest eine kurze Zeit in den Boxen, in den einzelnen Paddocks, Zwingern drinbleiben sollen, bis jeder Hund auch wirklich an seinem Napf ist. Das ist ja auch logistisch eine ziemliche Herausforderung. Zum einen 2700 Kilo täglich zur Verfügung zu haben. Das macht ein Nachtdienst, der das dann morgens in die einzelnen Schubkarren packt. Die Tierpfleger, wenn ein Tierpfleger 100 Hunde hat, dann braucht er 50 Kilo Futter. Und dann weiß der Nachtdienst, dass er auf den Schubkarren von Tierpflegerin Maria 50 Kilo Futter zu laden hat, damit sie durchkommt. Ob das jetzt punktgenau 50 oder mal tendenziell 55 sind, dass das einfach so geht. Es gibt ja auch mal größere Hunde und kleinere Hunde. Und so wird quasi der Reinigungsdurchgang, der Fütterungsdurchgang, dann der Wässerungsdurchgang, Tränkdurchgang gemacht. Und dann gibt es nochmal einen großen Reinigungsdurchgang. Und für gewöhnlich hat man diese, wir beginnen um 8 Uhr, bis 14 Uhr sind diese Durchgänge gemacht. Und dann ist die Zeit zwischen 14 und 16 Uhr für die Tierpfleger insofern freie Zeit, dass sie sich mit den Hunden beschäftigen, dass sie in einzelnen Boxen sich aufhalten können, dass sie Hunde an der Leine rausführen, um sie zu fotografieren oder fotografieren zu lassen oder auch dem Tierarzt vorzustellen. Wir haben einen Tierarzt, der wirklich für die Paddocks zuständig ist und der den Tag über nichts anderes tut, als durch die Paddocks zu gehen, mit den Tierpflegern zu sprechen, wo ist was über Nacht passiert, wo muss nachbehandelt werden, wo gibt es eine Verletzung, wo ist ein Hund auffällig. Natürlich ist es in einem Tierheim mit 6.100 Hunden so, dass wenn es einem Hund schlecht geht und der Tierpfleger, es sei ihm verziehen bei 100 Hunden, was zum Teil nicht sofort entdeckt, es da auch schon mal zu Verzögerungen kommt. Das muss der Wahrheit geschuldet schon dazu gesagt sein. Aber grundsätzlich glaube ich und bin auch fest davon überzeugt, dass wir mit dieser Struktur oder dieser Organisation, wie wir den Tagesablauf getaktet haben, glaube ich, ein Tierheim für diese Größenordnung ganz gut führen können, Gott sei Dank.
Das heißt, es gibt eine gewisse, ich nenne es mal lieber Routine, weil ein Hund kann sich an eine Routine auch gewöhnen. Das gibt Sicherheiten, Routinen, die müssen eingehalten werden, um eben die Anzahl der Hunde auch entsprechend versorgen zu können. Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Haben Sie auch Katzen? Beherbergen Sie auch Katzen? Also ja. Ich habe nichts gegen Katzen, wir reden ja immer über Hunde, aber das fällt mir jetzt gerade mal so ein, weil diese Problematiken, die Sie angesprochen haben, mit dem unkontrollierten Vermehren, das ist ja tatsächlich ein Problem, was wir hier in Deutschland aufgrund der Freigängerkatzen auch haben. Daher die kurze Zwischenfrage, beherbergen Sie auch Katzen und die mit Sicherheit dann nicht in der Nähe der Hunde, vermute ich jetzt zumindest.
Ganz genau so ist es. Und das Thema Katzen ist gerade die letzten 4 Jahre zum sehr, sehr großen Thema geworden. Wir haben ein Katzenhaus gebaut, das im Eingangsbereich unseres Miora steht. Wir verfügen über 12 Katzenzimmer. Und dieses Katzenhaus ist auch aus einer gewissen Not heraus entstanden, weil es einfach tendenziell immer mehr Katzen gab, beziehungsweise wir auf die Not dieser Katzen aufmerksam wurden. Und Tag heute beherbergen wir über 500 Katzen, was auch viel zu viel ist, was auch für dieses Katzenhaus zu viel ist. Die gute Nachricht bei den Katzen ist, dass das Tötungsgesetz sie glücklicherweise nicht beinhaltet und dass wir für gewöhnlich Katzen, die zu uns gebracht werden, gesund pflegen, kastrieren und wieder freilassen. Auch optisch gekennzeichnet durch so eine kleine Kerbe im Ohr. Aber das Problem ist einen Schritt weiter gegangen. Und die problematische Situation per Tag heute ist, dass ganz arg viele mutterlos ausgesetzte Katzen entweder zu uns gebracht werden oder unser Team sie gerade bei mobilen Kastrationskampagnen mit dem Kastrationsmobil auffindet und sie dann nicht in dieser entbehrungsreichen Situation zurücklassen will. Diese Katzen werden dann in unserem Katzenhaus großgezogen, aufgezogen, sind unfassbar soziale Katzen. Habe ich selten gesehen, wirklich, und darf ich ja auf eine längere Zeit jetzt zurückblicken, dass es so liebe und soziale, an den Menschen gebundene Katzen gibt, die es natürlich dann auch gewohnt sind, zweimal und dreimal am Tag Essen serviert zu bekommen, die in einem warmen Katzenhaus leben. Und diese Katzen, die sie, ich will es jetzt ein bisschen übertreiben, von der Hand aufgezogen haben, die können sie nicht mehr freilassen, weil sie draußen nicht zurechtkommen und weil sie den Menschen und leider auch all denjenigen, die den Tieren eben nicht gut gesonnen sind, zugewandt sind. Und deswegen haben diese Katzen wenig Chance, als kastrierte Katzen wieder freigelassen zu werden. Und für diese Katzen suchen wir auch unter anderem hierzulande Aufnahmeplätze, weil sie in Rumänien weder Zukunft noch Perspektive haben.
Jetzt hatten Sie gesagt, die Katzen kommen unter anderem zu Ihnen, wenn die mobile Einsatztruppe vom Kastrationswagen die sieht. Wie kommen denn die Hunde zu Ihnen? Kommen die auf dem gleichen Weg zu Ihnen? Werden die, ich meine, bei uns im Tierheim in Deutschland kann man einen Hund ins Tierheim bringen, aber auch hier hört man oft genug, dass ein Hund schlicht und ergreifend über den Zaun geworfen wird oder angekettet wird, weil ja, es könnten ja gegebenenfalls Kosten auf einen zukommen, wenn man den Hund abgibt. Wie kommen denn die Hunde zu Ihnen? Wie kommen Sie an 6.100 Hunde, Stand Dezember 21, die werden nicht bei Ihnen geklingelt haben, oder?
Die meisten haben es tatsächlich nicht, genau so ist es. Also es gibt so drei Wege, in Anführungszeichen, wie Hunde zu uns kommen. Zum einen sind es all diejenigen freilebenden Straßenhunde, die von unserem Team aufgefunden werden, meist in entbehrungsreicher Situation, überwiegend Welpen und Junghunde.
Das also gar keine Erwachsenen. Also Sie haben eher Welpen und Junghunde, denn 10-, 11-, 12-Jährige.
Ja, also auf der Straße aufgefunden von unserem Team werden überwiegend Welpen und Junghunde. Die erwachsenen Hunde, die kommen tendenziell sehr viel häufiger über die Tötungsstation rein. Zum einen sind die für die städtischen Tierfänger leichter einzufangen und zum anderen sind... Ein Schritt zurück ist ja noch die Tatsache, Menschen auf dem Land in Rumänien haben für gewöhnlich 2 bis 3 Tiere, Hunde und 1 bis 2 Katzen. Das ist ein recht realistischer Durchschnitt. Die sind für gewöhnlich unkastriert. Die wiederum bekommen 2-mal im Jahr Junge und Welpen. Und diese Welpen, die werden eine kurze Zeit behalten, möglicherweise solange die Kinder die auch toll finden. Und wenn die eben Arbeit machen oder wenn die einfach vorhanden sind und einfach der Platz nicht mehr zur Verfügung steht, die Leute der Meinung sind, jetzt ist es zu viel. Das Problem ist, dass man nicht so weit denkt und sagt, ich kastriere das Tier einmal und habe dann lebenslang Frieden, sondern diese Hunde bekommen alle 2-mal jährlich zwischen 4 und 8 Welpen und die wiederum werden ausgesetzt auf die Straße. Und das sind die, die unser Team auffindet. Parallel sind die erwachsenen Hunde, die entweder eines Tages ausgesetzt werden oder die frei lebende Straßenhunde sind, die grundsätzlich kastriert werden müssen und als Platzhalter an diesem Ort angestammt werden sollen, durch Futterstellen abgedeckt. Diejenigen Tiere, die von den städtischen Tierfängern eingefangen werden, in Tötungsstationen verbracht werden und die wir dann nach Ablauf der 14-Tagesfrist holen. Also zum einen hauptsächlich Welpen und Junghunde, die von unserem Team aufgefunden werden, tendenziell mehr erwachsene und ältere Hunde, die über die Tötungsstation nach Ablauf der 14-Tagesfrist von uns übernommen werden oder Leute, die ihre Tiere einfach abgeben, die zu uns ins Tierheim kommen. Oftmals, und das ist wirklich, das ist eine der, das krasseste Beispiel, was aber die rumänische Landmentalität, ohne dass ich die jetzt alle über einen Kamm scheren will, so sehr, sehr deutlich widerspiegelt. Ich kenne Menschen, die kommen zweimal jährlich zu uns ins Tierheim mit Welpen, mit Junghunden. Die bringen die Mutterhündin nicht mit, um sie kastrieren zu lassen. Und hier beginnt auch ein anderer Teil der Ideologie. Es gibt religiöse Hintergründe. Der liebe Gott will nicht, dass man sich damit einmischt in die natürliche Vermehrung und Fortpflanzung. Also das.
Aber ich glaube, irgendeins der 10 Gebote ist, du darfst nicht töten. Ich weiß nicht, welche Nummer, aber ich weiß, es ist unter den Top 10.
Ja, da haben Sie recht, das ist unter den Top Ten. Ich glaube auch, dass der liebe Gott nicht wollen würde, dass all diese Tiere ein entbehrungsreiches Leben auf der Straße führen müssen, mal unabhängig davon. Aber ich will damit sagen, dass es einfach von der Mentalität her, ohne es über einen Kamm zu scheren, da muss man die Uhr einfach immer noch mal 60 und 80 und 90 Jahre zurückdrehen und sehr, sehr kleinschrittig anfangen. Wir haben mittlerweile seit letztem Jahr auch wirklich eine sehr, sehr klare Regel, die wir individuell auch brechen. Wer Welpen bei uns abgibt, kann und darf diese nur abgeben, wenn er die Mutterhündin mitbringt, sie kastrieren lässt und dann wieder zurückgeht. Nur wenn Sie die kleinen Knopfaugen dann halt aus irgendeinem dunklen Kofferraum anschauen und der Mann schon Wut kriegt und der Weg zum Wasserfass dann nicht mehr weit ist, dann überlegen Sie, ob Sie so eine Regel brechen oder ob Sie sie durchziehen. Also ich will damit einfach sagen, es ist kleinschrittig und es ist richtig anstrengend, diese Diskussion zu führen und eben an die Mentalität und an das Verständnis, an die Empathiefähigkeit zu appellieren oder zu sensibilisieren. Und das ist in Rumänien eins der größten Punkte. Wir brauchen, um unsere Arbeit in Rumänien gut machen zu können, neben der politischen Unterstützung, der Gesetzesänderung, einfach gut gemachte Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagnen, um an die Mentalität der Menschen, der Bevölkerung appellieren zu können, ranzukommen und zu sagen, der Weg, den ihr seit vielen Jahrzehnten geht, ist nicht der richtige. Hier haben wir die Lösung. Seid so lieb und nutzt es. Und das halt auch mit Fingerspitzengefühl, um nicht irgendwie von oben herab, auch die Deutschen wissen mal wieder irgendwas besser, weil das ist ja gar nicht unser Punkt, weder was besser zu wissen, noch die Welt verändern zu wollen, sondern einfach durch eine wirklich logische, völlig klar ersichtliche Art und Weise eine Problematik, wenn man da von Problematik sprechen kann, sie zielführend, human und effektiv zu lindern.
Da kommen wir nachher nochmal zu, weil wir sprechen auch nochmal über das Demonstrationsprojekt und diese Aufklärungsgeschichten. Mich interessiert jetzt noch rein vom Handling her, diese Hunde, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich kann mir vorstellen, Sie sprachen davon, Sie haben 33 Paddocks. Ich stelle mir jetzt einfach mal sowas vor, das ist ein riesengroßer Zwinger, nenne ich das jetzt vielleicht mal. Und da werden die Hunde beherbergt mit Hütten, mit Wasser und Futter und allem. Muss ich mir das vorstellen, als wäre das jetzt praktisch ein Rudel ist es nicht. Es sind ja zusammengewürfelte Hunde, aber es ist eine Ansammlung von Hunden, nennen wir es mal fälschlicherweise Rudel, die dann da zusammen leben. Und wenn Hunde nachkommen, die müssen ja irgendwie aufgeteilt werden. Wie funktioniert das? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da durchaus Konfliktpotenzial gibt, wenn man vielleicht unkastrierte Rüden zusammenpackt oder sie bekommen im schlimmsten Fall auch noch gerade mal eine läufige Hündin dazu. Die sollte man zumindest in dieser Situation nicht unbedingt kastrieren, ist kontraproduktiv. Wie managen Sie das?
Das Gruppieren der Hunde ist tatsächlich eins der schwierigsten Aufgaben in unserem Tierheim. Absolut. Wenn Sie in unseres Miora reinkommen, dann haben Sie zwei unfassbar große Flächenquadrate, die jeweils so groß sind wie zwei Fußballplätze. Und es gibt Paddock 1 bis Paddock 13. Das sind 116 Meter lange Reihen, die ein Spitzdach haben und ein Flachdach. Es hat jeder Zwinger einen überdachten Teil und einen Freilaufteil. Und in jedem Paddock hat es so viele Hütten bzw. Hütteneingänge, wie Hunde in der Gruppe sind. Die Einzelzwinger sind entweder 25 oder 45 Quadratmeter groß und es leben dort entweder 4 oder 9 Hunde in den einzelnen Gruppen. Einzelhaltung haben wir ganz, ganz selten und auch ehrlicherweise kaum Kapazität, Einzelhaltungen durchzuführen. Wir haben insgesamt 20 Einzelboxen, die wir wirklich...
Für Krankheitsfälle oder so könnte ich mir jetzt vorstellen.
Für Krankheitsfälle haben wir glücklicherweise eine recht großzügige Krankenstation. Einmal für Krankheitsfälle, einmal fürs Postoperative, also für all die Hunde nach der Kastration und eben für behinderte, dreibeinige, frisch operierte, knochenoperierte Hunde, so eine Art Sozialisierungsstation. Aber so reine Einzelboxen für Hunde, die jetzt wirklich sich mit Artgenossen nicht vertragen, haben wir sehr, sehr limitiert, nämlich nur 20. Und wenn wir nochmal zurück gemeinsam in den Paddock gehen, in die 116 Meter lange Reihe, in dem es entweder die 25er oder die 45 Quadratmeter große Box gibt und entweder 4 oder 9 Hunde drin leben, dann stellt man sich das vor, dass man durch einen relativ schmalen Gang als Tierpfleger durchgeht und immer rechts in die einzelnen Paddocks, Zwinger, Ausläufe hineingeht und dort quasi seine Tiere versorgt. Dieses Quadratische hat einen großen Vorteil, dass man logistisch sehr gut arbeiten kann. Aber es ist vom Lärmpegel. Wenn Sie in der Mitte dieses Paddocks als Hund untergebracht sind, dann ist das natürlich was ganz, ganz anderes, als wenn Sie am Rand oder an einer außenliegenden Box untergebracht sind. Und da müssen Sie schon sehr darauf achten, dass man da sehr behutsam, sehr sensibel vorgeht. Und wir lassen die Gruppen mal grundsätzlich so bestehen, wie sie sind. Wir versuchen, so wenig wie möglich Wechsel da reinzubringen. Jetzt gibt es die glückliche Situation, dass einzelne Hunde ausreisen dürfen, hierher nach Deutschland zum Beispiel oder nach Österreich oder in die Schweiz zu unseren Partnertierheimen. Oder dass, und da ist ja selten der Fall, dass jetzt ein Tierheim eine ganze 9er-Box oder eine ganze 4er-Box nimmt, sondern das sind einzelne Hunde, die dort rausgenommen werden. Da versuchen wir nicht mehr oder minder sofort wieder ein oder zwei neue Tiere reinzusetzen, weil sowas selten klappt. Und wenn wir aus einer Tötungsstation, schauen Sie, jetzt am Wochenende werden wir aus der städtischen Tötungsstation von gegenüber, von Pitesti, zwischen 30 und 40 Hunde übernehmen. Und diese Hunde, die gruppieren wir jetzt als 30 oder 40 Hunde in 4er- und in 9er Boxen. Wenn Sie jetzt kleine Hunde, ich sage jetzt einfach mal Dackelgröße, da müssen Sie auch nicht ganz fix bei 4 und bei 9 Stopp machen. Wenn das jetzt 15 sind und die 15 verstehen sich, dann kommen die zu 15 in eine Box, keine Frage. Also Individuallösungen muss man immer machen, gruppieren, immer nur morgens. Wir versuchen auch hauptsächlich gerade die Tötungsstationsübernahmen, wenn uns da kein Strich durch die Rechnung gemacht wird, dass wir das wirklich strikt ganz, ganz früh morgens machen, die Tiere bei Zeit übernehmen, damit man den Tag über noch die Beobachtungszeit hat, reagieren kann, Einzelne wieder rausnehmen kann. Und das ist wirklich, glaube ich, so da, wir haben ein paar ganz, ganz tolle, auch langjährige Tierpfleger, denen das Gruppieren der Hunde gut gelingt zum großen Glück und die auch sehr beherzt eingreifen können, wenn mal was nicht gut läuft.
Jetzt gehen wir mal davon aus, die Hunde sind sozusagen in ihre Familien sortiert, nenne ich das jetzt einfach mal. Aber bei aller Liebe, wie behält man denn den Überblick? Woher weiß ich, wo Hund XYZ ist? Also ich sag mal, wenn ich in ein Tierheim gehe in Deutschland und da sind vielleicht 20 oder 30 Zwinger, das kriegt man ja noch mit, aber das sind ja ganz andere Dimensionen bei Ihnen. Und wie finde ich denn Hund 4775 wieder? Ich weiß nicht, ob die überhaupt Namen haben, ob die Nummern haben. Ich könnte es tatsächlich verstehen, wenn die Hunde nummeriert werden, weil wie wollen Sie das bitte anders handhaben? Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, ja? Man kann immer noch mal sagen, Schatzilein, komm mal zu mir. Aber irgendwie, das muss ja organisiert werden. Wie funktioniert das?
Ja, das stimmt. Also es ist unsympathisch, aber es ist tatsächlich so, die Hunde haben keinen Namen, es haben vereinzelte Hunde Namen und auch die, die auf der Homepage dann vorgestellt werden, werden mit einem Namen vorgestellt. Ob die ihren Namen jetzt wirklich kennen, ist eine andere Frage. Und aber es ist so, wie Sie sagen, die Hunde haben eine Nummer. Und die Hunde haben diesen Ohrclip. Jeder Hund, der zu uns ins Tierheim reinkommt, bekommt eine Aufnahmeuntersuchung und bekommt, sofern er stabil genug ist, auch mehr oder minder sofort die Kastration. Grundsätzlich würden wir, wenn wir heute fünf Straßenhunde finden, dann werden diese fünf Straßenhunde eingangs untersucht und sofern sie körperlich stabil genug sind, würden sie auch heute kastriert werden. Im Zuge der Kastration und der Narkose wird der Ohrclip. Der Ohrclip ist ein grünes Clipchen. Es ist wirklich, es ist ja ein Viertel kleiner Finger. Aber natürlich, es ist ein Loch im Ohr. Und das würde auch sehr wehtun, wenn man das ohne Narkose oder nicht während der Kastration einsetzen würde. Die Entfernung hingegen ist sehr schmerzfrei und von diesem Ohrclip. Und auf diesem Ohrclip steht eine mittlerweile fünfstellige Nummer drauf. Und wir haben im Jahr 2001 damit begonnen, wirklich mit Ohrclips, auf denen A0001, und das ging dann bis A9999, und dann haben wir ohne das A begonnen, wirklich mit 1, 2, 3 und sind per Tag heute bei über 75.000. Das sind 75.000 kastrierte Hunde. Das sind auch 75.000 Hunde, die entweder in die Smejura kamen und dann nach Deutschland ausgereist sind, ohne Ohrclip selbstverständlich, oder noch aus der Zeit vor 2013 kastriert und wieder freigelassen wurde. Und das Kluge, gleichzeitig aber auch wirklich total Banale, jeder Ohrclip wird in einer Computerdatenbank niedergeschrieben. Das große Aufnahmebuch, das ja ungefähr so breit und dick wie eine Doppelgarage sein müsste, steckt in einem Computer drin. Und das Programm ist sehr veraltet und wir sind gerade dabei, da etwas Moderneres zu machen, weil es einfach sehr, sehr bedienerschwierig ist und weil die Daten schwer rauszulesen sind. Aber jeder Hund hat seine Karteikarte quasi im Computer und dort muss auch, und das ist eigentlich das Wichtigste ist, dass sie wissen, wo welcher Hund sitzt. Und auf diesem Karteiblatt ist der Ohrclip. Der Paddock, wo sich der Hund aufhält, oder die Krankenstation primär, dann der Paddock und der entsprechende Tierpfleger notiert, dass man das einfach weiß. Und weil ja nicht jeder Tierpfleger einen Computer hat und bei der Arbeit auch gar nicht dabei haben kann, gibt es all diese Karteiblätter nochmal ausgedruckt und am Türeingang einer jeden einzelnen Box ist so ein Häkchen dran und da sind in Klarsichtfolie dann die einzelnen Karteiblätter direkt am Hund quasi, also beim Zwinger des Hundes, mit hingelegt. Dort werden Handnotizen zum Teil drauf gemacht. Oder wenn der Tierarzt durchgeht, der hat ja überhaupt keine Ahnung, ist es jetzt ein fünfjähriger, siebenjähriger Hund, welche Medikamente hat er wann bekommen, welche Behandlung mache ich? Und ich glaube, bei 6.000 Hunden, von denen er täglich vermutlich zwischen 80 und 120 behandeln wird, kann er sich wahrscheinlich auch kein einziges, ohne ihm da jetzt zu nahe treten zu wollen, Behandlungsschema mehr merken. Und deswegen ist das alles notiert und muss auch wirklich notiert sein. Ist kompliziert, gerade diese Computer- und Papierführung und das auch irgendwie immer wieder zu verheiraten, ist nicht einfach. Aber es ist eine ganz gute Möglichkeit und Lösung, das unter Dach und Fach zu bekommen oder einfach zu wissen, was es ist. Aber für die Zukunft wird es vielleicht sogar eine bessere oder wie man sagt, klügere Möglichkeit über den Computer geben.
Das heißt, es geht auch gar nicht anders. Es muss in gewisser Art und Weise, muss das einfach als, dass der Hund als Nummer irgendwo registriert sein, damit man das Ganze überhaupt vernünftig managen kann. Das hat nichts damit zu tun, dass der Hund eine Nummer ist, sondern es geht lediglich darum, dass man es anders, sonst bei der Anzahl von Hunden, wie gesagt, Sie sagten gerade was mit 75.000 Hunde, die im Umkehrschluss bedeuten, 75.000 Hunde sind bereits kastriert worden über die Jahre natürlich. Anders kann man das gar nicht handeln. Und ich würde gerne noch einmal kurz zurückkommen. Sie sagten, wenn ein Hund kommt, der bekommt dann erstmal eine Aufnahmeuntersuchung. Das wäre jetzt nämlich auch noch so eine Sache. Sie sehen dem Hund ja nicht an, ob er gegebenenfalls eine ansteckende Krankheit hat. Das heißt, ein Hund kommt zu Ihnen, der wird untersucht und wenn ich es richtig verstanden habe, die körperliche Verfassung zulässt, wird der Hund auch sofort kastriert. Das sind so die ersten ein, zwei Stunden, die der Hund bei Ihnen sozusagen erlebt, richtig?
Richtig, ganz genau.
Und wenn die Hunde dann kastriert sind, dann gehen die also praktisch in ihre neuen Familienboxen, wo sie halt passen. Das sieht dann sozusagen der Tierpfleger. Man könnte diesen Hund vielleicht hier in die Gruppe setzen und dort in die Gruppe setzen. Jetzt ist aber natürlich das Ziel Ihrer Arbeit, nicht alle Hunde vor Ort zu behalten, sondern die Hunde in liebevolle Familien zu vermitteln. Wie stehen die Hunde denn zur Vermittlung? Komme ich zu Ihnen und sage, ich hätte gerne diesen Hund? Oder wie funktioniert denn eine Vermittlung? Weil ich kann mir bei aller Liebe nicht vorstellen, dass Sie Besuchszeiten haben und wie in einem normalen Tierheim die Leute an den Zwingern vorbeigehen könnten. Das ist ja überhaupt nicht zu leisten. Aber wie kommt denn ein Hund von der Tierhilfe Hoffnung dann in seine neue Familie?
Also, by the way, Sie sind herzlich eingeladen, zu uns zu kommen.
Oh, das nehme ich vielleicht mal ernst. Passen Sie auf, sagen Sie das nicht.
Sehr, sehr gerne. Aber Sie haben völlig recht. Es ist natürlich so. Also zum einen muss dazu gesagt werden, in Rumänien haben Sie ja gar keine Adoptanten. Gar nicht, weil die Rumänen schlechte Menschen sind und keine Hunde haben wollen. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Was ganz arg schlimm ist, das hört sich auch sehr brutal an, aber der Bedarf ist einfach nicht da, weil es hat jeder, der auf dem Land lebt, ein, zwei oder drei Hunde und die für gewöhnlich unkastriert. Also die haben Hunde ohne Ende und würden es gar nicht verstehen, wenn man sie einladen würde ins Tierheim, um sich dort einen Hund auszusuchen. Es gibt vereinzelt Menschen, die in der Stadt leben. Es sind tendenziell die Menschen, die in der Stadt leben, die ins Tierheim kommen und die einen Hund adoptieren wollen. Wir sprechen da aber eher von den kleineren Hunden, auch den Welpen, die unkastriert sind, die wir unkastriert übrigens in Rumänien gar nie vermitteln, und von Rasseeinschlaghunden. Also dieser Trend irgendwie vom, ich weiß gar nicht, was jetzt gerade super im Trend ist, aber der Pomeranian oder wie sie alle heißen, das ist, glaube ich, so die Ecke, die dann eines Trends geschuldet oder um einen Trend zu verfolgen, gerne adoptiert werden. Das sind natürlich Tiere, die sie bei uns im Tierheim nicht finden. Und deswegen haben wir innerrumänisch sehr, sehr wenig Besuch, also Besuch im Sinne von, dass jemand einen Hund adoptieren will. Wir sind total froh und dankbar, dass täglich zwischen 8 und 15 Menschen, meistens sind bis 12 Uhr 8 bis 15 Menschen schon bei uns gewesen, mit ihrem Tier zur Kastration, die dann darauf warten und ihr Tier nach erfolgter Kastration, wenn es wieder so ein bisschen aufwacht, mitnehmen. Das ist was ganz Tolles. Und die Hunde, wir arbeiten mit hier in Deutschland glücklicherweise über 100 Partner-Tierheimen zusammen. Wir sind nicht vertraglich verpartnert, sondern es ist auf Basis einer freundschaftlichen Zusammenarbeit, wenn ein deutsches Tierheim freie Kapazitäten, Platz zur Verfügung hat, melden die sich bei uns und geben zum Beispiel durch, wir haben Platz, wir haben zwei Zwinger frei, da könnt ihr uns 2x4 Erwachsene oder 1x2 Erwachsene und 6 Welpen, Junghunde, bringen. Unsere Hunderettungstransporte finden wöchentlich statt, fahren immer Mittwoch früh los und kommen immer im Laufe des Donnerstags hier in Deutschland an. Wir machen das sehr professionell mit eigenen Hunderettungstransportfahrzeugen, klimatisiert, beheizt, mit sachkundigen Fahrern und natürlich super legal via Traces gemeldet. Traces ist diese EU-einheitliche Meldeplattform für Amtstierärzte, Polizei, Zöllner, Behörden einsichtbar, dass die wichtigen Daten wie zum Beispiel die Herkunft, der Impfstatus und der Bestimmungsort, also die Adresse in Deutschland, das Tierheim in Deutschland, für jede Behörde transparent einsichtbar nachvollzogen werden kann und die Tiere somit legal unterwegs sind. Und wenn Sie sich jetzt quasi bei uns melden und sagen, ich habe auf der Homepage oder im Das kleine Licht den und den Hund gesehen, dann würden wir uns bei Ihnen erkundigen, wo Sie wohnen. Und dann würden wir das nächstgelegene Partnertierheim an Ihrem Wohnort quasi anrufen, anschreiben, Sie miteinander verkontakten. Und sofern das Tierheim dann die Platzkapazität hat, den von Ihnen auserwählten Hund aufzunehmen, würde der Hund dann nach Deutschland kommen und dort in dem Partnertierheim an Ihrem nächstgelegenen Wohnort. Die würden dann die Vermittlung mit Ihnen machen und das nach allen Richtlinien einer guten Vermittlung mit Vorkontrolle, Nachkontrolle, Kennenlernspaziergängen, Selbstauskunft, Schutzvertrag, Schutzgebühr, so wie man sich das eben wünscht. Für uns als Tierhilfe Hoffnung, die wir das wöchentlich machen und die wöchentlich Tiere hierher nach Deutschland bringen, ist es ganz wichtig, dass wir mit Partnertierheimen arbeiten. Wir sitzen hier in Dettenhausen bei Tübingen, Stuttgart und können jemanden aus Köln, Hamburg, München und Dresden nicht vorkontrollieren. Kontrollieren ist immer so ein hartes Wort in dem Zusammenhang, aber es ist ja dennoch, also Vertrauen ist wunderbar und auch gut und richtig, aber man will seine Schützlinge ja auch gut vermittelt wissen und es ist uns insofern wichtig, dass wir keine Ad-hoc-Vermittlung von der Straße auf die Couch machen, sondern dass das über den Werdegang eines deutschen Partnertierheims geht und da leisten unsere Partnertierheime wirklich eine unglaublich wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Arbeit. Denn seit 2013 und seit Bestehung des Tötungsgesetzes sind wir auf diese Hunderettungstransporte ja wirklich beim Leben der Hunde angewiesen. Weil in dem Moment, wo keine Hunde mehr hierher nach Deutschland kommen, ist unseres Meora gerechneterweise nach 4 Wochen am Limit. Wir können keine Tötungsstation mehr anfahren. Wir können keine Neuankömmlinge mehr aufnehmen und unser Team kann auch keine in Not geratenen oder in entbehrungsreich vorgefundenen Situationen Hunde mehr aufnehmen. Und genau deshalb bedarf es, das finde ich ist auch immer, wenn wir jetzt gerade konkret von Rumänien sprechen, das Argument den Kritikern gegenüber. Einverstanden, wir machen keine Hunderettungstransporte mehr hierher nach Deutschland oder wir sagen es ganz krass, wir importieren keine Hunde mehr hierher. Dann muss aber vor Ort die Situation, weil unser Ziel und Wunsch ist es, vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe und das Problem vor Ort zu lösen, von Herzen gerne. Dann kastrieren wir und setzen die Hunde als kastrierte Hunde wieder aus. Dann werden die Rettungstransporte sehr, sehr schnell glücklicherweise überflüssig oder sehr viel gering frequentierter sein. Aber solange in einem EU-Land, wie Rumänien ja sich seit 2007 nennen darf, auf so barbarische Art und Weise ihre umgebracht werden und politisch komplett ignoriert werden, ist es unsere Aufgabe, wenn wir nicht sehenden Auges Zeuge werden sollen, wie Tiere brutal umgebracht werden, für diese Tiere auch hier einen adäquaten, liebevollen und guten Aufnahmeplatz zu finden.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, weil unsere Danette stammt aus der französischen Tötungsstation und ja, auch ich bin in gewisser Art und Weise vielleicht sogar schon angefeindet worden, ob ich mir nicht bitte einen Hund aus dem deutschen Tierheim holen sollte. Unser Pöppi ist aus dem deutschen Tierheim, im Übrigen stammt er aber aus Ungarn, das heißt, es ist auch kein deutscher Hund, aber Fakt ist, hätte ich die Netti oder hätten wir die Netti damals nicht übernommen, dann wäre sie jetzt einfach gestorben. Punkt. Ja, und das war auch die letzte Möglichkeit. Und ich denke, das sollten sich die Menschen einfach mal vergewissern, was mit den Hunden gemacht wird. Uns hatte man mitgeteilt, dass in dem Tierheim, in dem unsere Netti damals war, also unsere Danette, die Hunde da noch vergast werden. Und wenn das nicht mehr stattfindet, wenn man den Tieren anders helfen kann, wie Sie schon angesprochen haben, ich würde auch gerne gleich nochmal auf diese Kastrationsaktion zu sprechen kommen. Wenn das alles läuft, dann ist es sicherlich nicht mehr notwendig, Hunde aus dem Ausland nach Deutschland zu bringen. Aber solange halt dieser Tierschutz überhaupt nicht besteht, stehe ich dazu, man kann Hunden leider dann nur eben so helfen, indem man sagt, ja, dort würde er getötet werden, er hat die Möglichkeit, zu uns zu kommen. Und hier würde ich gerne nochmal den Bogen zu der Kastrationsaktion, schwieriges Wort, schlagen, was Sie dort vor Ort machen. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Sie fahren mit einem Auto, der was vielleicht als fahrendes OP ausgestattet ist, durch die Lande? Oder bitte erzählen Sie doch mal was darüber.
Wir haben mittlerweile 4 umgebaute Rettungswägen, ganz normale, also ganz normale Krankenwagen vom Roten Kreuz als Gebrauchtwägen übernommen und die zu Kastrationsmobilen umgebaut. Dort, wo einst eine Patiententrage war, befindet sich heute ein OP-Tisch. Und mit diesen umgebauten Rettungswägen, jetzt Kastrationsmobilen, fahren wir in die entferntesten und entlegensten Dörfer und versuchen, Kastrationsaktionen insofern zu organisieren, dass jemand aus unserem Team mit dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin spricht und diese Kastrationsaktion anmeldet. Dann kommen wir morgens, meist schon sehr früh, zwischen 7 und 8, auf den Marktplatz und mit etwas Glück warten dort schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer, die mit ihrem Tier da sind, das dann sofort im Kastrationsmobil kastriert wird und nach erfolgter Kastration dem Tierbesitzer übergeben wird. Vom Marktplatz aus oder von einem zentralen Punkt an dieser Stadt, in diesem Dorf, in diesem Ort, gehen wir dann weiter von Haus zu Haus und nehmen uns Straße für Straße vor. Und hier passiert was, was grundsätzlich total gut ist, aber was gleichzeitig auch wieder diese Problematik so deutlich macht. Sie fahren durch eine Straße und in dieser Straße gibt es 10 Haushalte. Und sie gehen von Haus zu Haus und sie sind sehr glücklich nach 2,5 Stunden, dass von diesen 10 Haushalten 6 Haushalte zugesagt haben, all ihre Tiere, ob Hunde und Katzen, kastrieren zu lassen. Und sie denken, sie haben eine große Arbeit gemacht und das ist einfach nur fantastisch. 2 Haushalte lassen ihre Tiere nur teilweise, sprich, ein Hund bleibt über, weil aus religiösen Gründen oder weil ein kastrierter Hund ist kein richtiger Hund und mit Männern führen sie irgendeine Männlichkeitsdiskussion, die es gar nicht gibt und die Katze sowieso nicht, weil die ist, ich weiß nicht was. Und diese beiden, die ihre Tiere, ihren Tierbestand nicht vollständig kastriert haben, werden die Nachkommen innerhalb von 6 Monaten wieder auf die Straße bringen. Und 2 weitere Haushalte, mit denen haben sie überhaupt gar kein, um dieses Zähnebeispiel einmal voll zu machen, mit denen haben sie überhaupt gar keine Chance. Sie diskutieren 45 Minuten am Gartenzaun und gehen unverrichteter Dinge. Jetzt denken Sie, von 10 Haushalten 6 komplett kastriert deren Tiere, 2 teilweise und 2 überhaupt nicht. Wenn Sie 6 Monate später in dieselbe Stadt, in denselben Ort, durch dieselbe Straße gehen, sieht es dort aus, als wären Sie nie dort gewesen, weil aus den zurückgebliebenen, nicht kastrierten Tiere spätestens von einem einzigen Hundepaar innerhalb eines halben Jahres 4 innerhalb eines ganzen Jahres 8 innerhalb des zweiten Jahres nicht 16, auch nicht 32, sondern 64, weil sich deren Nachkommen ab dem 9. Lebensmonat ja wieder vermehren können und geschlechtsreif sind. Und diese unfassbar explosive Pyramide, Vermehrungspyramide, geht wahnsinnig auf. Und um dieser Situation wirklich Herr zu werden oder um da einmal zielführend durchgreifen zu können, bedarf es einem Kastrationsgesetz. Und dieses Kastrationsgesetz wurde sogar 2014 im Tötungsgesetz, ist völlig bescheuert, aber im Tötungsgesetz verankert, dass es eine Kastrationspflicht gibt. Das novellierte Tötungsgesetz von 2013 in der Novellierung von 2014 hat im Artikel 13.2 völlig klar und unmissverständlich niedergeschrieben, dass jeder sein Tier, sein Hund, seine Katze, ausgenommen sind Rassehunde mit Zuchtgenehmigung, kastrieren lassen muss. Und das Brutale und das Perverse an dieser Geschichte ist, dass es keine landeseigene Infrastruktur, keine Anwendungsmöglichkeit mangels Tierärzte, mangels Praxen, mangels Finanzierung gibt und sehr viel tragischer, keine Kontrolle, keine Kontrollmöglichkeit. Es wäre, um ein ganz blödes Beispiel zu machen, als würden Sie eine Anschnallpflicht im Auto verabschieden, aber Autos produzieren, die keine Gurte haben. Und genau so verstehen sich die Menschen mit diesem Gesetz interpretiert. Es gibt viele Rumäninnen und Rumänen, die ihren Hund, ihre Katze gerne kastrieren lassen möchten. Und ich will da auch einmal eine Lanze brechen für diese Leute, weil die permanent dort unten leben, weil die dem Elend ja auf eine Weise ausgesetzt sind und weil das auch sicherlich an sehr vielen Tagen wirklich wehtut. Überfahrene Hunde, völlig ausgemergelte Hunde, erkrankte Hunde, beeinträchtigt behinderte Hunde, einfach vom Leben, vom schlechten Leben gezeichnete Tiere zu sehen. Sowas macht ja auch was mit einem, wenn man da eine gewisse Empfänglichkeit oder vielleicht braucht man keine Empfänglichkeit, sondern einfach eine normale menschliche Reaktion hat. Das verursacht mit einem was. Und es gibt sehr viele Menschen, die unsere Kastrationsangebote für Hunde und Katzen sehr, sehr dankbar annehmen. Aber es gibt halt gleichermaßen auch noch ganz arg viele, die das ignorieren, denen das egal ist oder die Tieren gegenüber roh und brutal reagieren. Und um genau all diejenigen eben auch unter einen Hut zu bekommen, brauchen wir dieses Kastrationsgesetz, das mal grundsätzlich wunderbar formuliert ist, aber halt die Möglichkeit, es auch anzuwenden und es auch umzusetzen.
Das heißt, eine gewisse Art, ich sage jetzt mal, Umdenken findet schon statt, aber leider noch nicht in dem Maße, in dem es zum einen wünschenswert wäre und das Gesetz, dieses nette Beispiel mit, es besteht Anschnallpflicht, aber unsere Autos haben überhaupt keine Sicherheitsgurte, das muss nochmal mit Nachdruck nach vorne gebracht werden, richtig?
Ja, ganz genau. Und es muss, also es ist diese verkehrte Welt, ein wunderbar verabschiedetes Gesetz, klipp und klar formuliert, verabschiedet, alles drum und dran. Und niemand, der es landesweit infrastrukturell umsetzt oder kontrolliert. Und das sind wir als Meora und mit unseren vier Kastrationsmobilen natürlich ein winziges Lichtchen auf dieser riesengroßen Torte und können da wirklich. Also wir dürfen jetzt ja auf 21 Jahre zurückblicken und werden aber bis Tag heute auch nicht sagen können, dass wir unseren eigenen Landkreis insofern im Griff haben, dass dort alle Tiere kastriert sind. Rumänien hat keine Bundesländer, Rumänien hat Landkreise. Der Landkreis, in dem wir sind, ist flächenmäßig vergleichbar wie Stuttgart und das umliegende Land. Es ist ein tendenziell großer Landkreis, aber es gibt, wie gesagt, 41 Landkreise in ganz Rumänien. Und um da wirklich was verändern zu wollen und um wirklich zu sagen, wir nehmen uns dem Thema Straßenhunde an, bedarf es einfach der Umsetzung dieser Kastrationspflicht und das landesweit mit Kastrationszentren, mit Kastrationsmobilen und eben auch mit der Verpflichtung und der Tatsache, dass es kontrolliert wird.
Jetzt sprechen wir noch einmal ganz kurz zumindest die aktuelle Situation, jetzt nicht nur in Bezug auf die Straßenhunde, sondern eben in Bezug auf Corona an. Haben Sie da irgendwie jetzt einen Unterschied gemerkt? Sind die Leute da jetzt dann vielleicht zugänglicher geworden, weil sie eben aufgrund der aktuellen Situation, sie dürfen gar nicht reisen etc. pp., sich vielleicht doch ein bisschen mehr mit ihrem Haustier auseinandersetzen, mit der Kastrationspflicht vielleicht doch mal auseinandersetzen. Ist da irgendwie was, wo Sie sagen, das hat sich, so schlimm die Situation an sich ist, aber zumindest für unsere Arbeit doch positiv ausgewirkt?
Wenn wir an eine positive Auswirkung jetzt in der Corona-Zeit denken, dann, wobei man das differenziert betrachten muss, dann ist natürlich die Adoptionsbereitschaft sehr drastisch nach oben gegangen. Ich finde das auch gar nicht so verwerflich, wie das phasenweise kommuniziert wird, sondern wenn das Anliegen ein aufrichtiges ist, nämlich, dass man jetzt, wie auch immer Corona-bedingt, das hat halt den Grund liefern müssen, mehr zu Hause ist und vielleicht auch an seinem Arbeitsplatz verschiedene Veränderungen durchgeführt hat, weil man eben bemerkt hat, man kann auch wunderbar 8 Stunden zu Hause arbeiten und muss dazu nicht im Büro 20 Kilometer entfernt sitzen. Dann finde ich das einen sehr, sehr aufrichtigen und auch guten Grund, sich ein Tier anzuschaffen. Wenn der Grund ist, um irgendwelche Lockdowns zu brechen und um irgendeine Argumentation zu haben, sich draußen aufhalten zu können, dann ist das fadenscheinig und auch nicht in Ordnung. Was die Corona, also unter dem Aspekt fand ich diese Aufnahmebereitschaft mal primär sehr positiv. Für uns als Tier für Hoffnung, Smeura, insofern auch positiv, weil in diesem Jahr 2020 wirklich deutlich mehr, und deutlich heißt über 800 Hunde mehr, als in den Jahren zuvor hierher nach Deutschland, Österreich und die Schweiz haben kommen dürfen und vermittelt wurden. Wir vermitteln für gewöhnlich zwischen 2200 und 2500 Hunde und haben 2020 3200 Hunde hierher nach Deutschland vermitteln können. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, das sind 800 Hunde mehr. Und das hat sehr geholfen, keine Frage. Unter gleichem Schema, auch über die Partnertierheime, keine Direktvermittlung, sondern wirklich geprüfte, wenn ich das Wort an der Stelle verwenden darf, Vermittlungen. Und das halte ich für sehr, sehr gut. Vielleicht eine Sache noch, die mir so grundsätzlich ein bisschen ein Anliegen ist, weil ja auch in vielen Munde nun kommuniziert wird, dass es so wahnsinnig viele Hunde gibt, die zurückkommen. Fehlvermittlungen oder Rückläufe, um dieses furchtbare Wort zu nehmen. Ich finde, dass an der Stelle ganz dringend differenziert werden muss, unabhängig davon, dass man dem Tier natürlich helfen muss. Aber handelt es sich um ein Tier, das jetzt aus fadenscheinigen Gründen aus einem dunklen Kofferraum bei einem dubiosen Züchter oder überhaupt kein Züchter, Vermehrer, käuflich erstanden wurde? Oder handelt es sich um ein Tier, das in einem Tierheim vermittelt wurde? Und ich glaube, wenn wir uns mit dieser Frage differenziert auseinandersetzen, dann wird es sich um sehr, sehr wenig Tierheimtiere und um sehr, sehr viele Vermehrertiere, illegal erworbene Rassetiere handeln. Und nochmal, dass man denen gleichermaßen helfen muss, steht außer Frage. Aber ich glaube, da darf man die Diskussion in puncto Auslandstierschutz nicht in ein falsches Licht drücken.
Ich sehe gerade, hinter Ihnen steht die aktuelle Ausgabe von Das kleine Licht. Das bringt mich dazu, mal nachzufragen. Sie sind ja jetzt schon sehr, sehr lange dabei und haben auch mit Sicherheit natürlich viele Erfahrungen gemacht. Was ist denn Ihre schönste Erfahrung und was ist vielleicht Ihre traurigste Erfahrung, die Sie in der ganzen Zeit, in der Sie jetzt tätig sind, machen durften bzw. machen mussten?
Also da gibt es unendlich viele schöne Erfahrungen. Und die schönste Erfahrung ist wirklich die, wenn Sie, ich erinnere mich an eine Situation, das war 2014. Da waren wir in der Tötungsstation von gegenüber. Das war Januar. Und dieser sadistische Betreiber der Tötungsstation hat sich einen wahnsinnigen Spaß draus gemacht, in den Wintermonaten, es war Januar, es war furchtbar kalt, diesen Boden immer auszuspritzen mit Wasser. Was zur Folge hatte, dass alles nass war, dass der Hund permanent auf seinen vier Beinen stehen musste, sich niemals hat hinlegen können, weil er sonst festgefroren wurde. Und er hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten und er muss sich hingelegt haben. Ich kann es nur vermuten, weil er lag auf der Seite und er war mit dem Fell festgefroren. Und dieser Betreiber ist durch diesen Zwinger gegangen. Wir waren dort, um die Hunde zu übernehmen. Und der Hund hat mit allen Vieren versucht aufzustehen und kam eben nicht hoch, weil er festgefroren war. Und ich bin zu diesem Hund damals hin und es blieb mir irgendwann mal nichts anderes mehr, als da einfach, ja, ich sage es einfach, zu reißen ein Stück weit, also nicht die Haut, um Himmels Willen, aber um dieses Fell dann dort von diesem Boden wegzubekommen. Und der hat natürlich eine Todesangst gehabt und eine Panik, weil er nicht wusste, was ihm geschieht und weil ihm während dieser Zeit natürlich auch nichts Gutes dort widerfahren ist. Und genau dieser Hund ist in die Nachbarschaft von mir, was eigentlich nie so geplant war, vermittelt worden. Und das war 6 oder 8 Wochen später, also nach einer relativ kurzen Zeit danach. Und diese Wandlung zu sehen, wie quasi aus dieser wirklich grauenvollen Tötungsstation er dem Tod ja geweiht war und er dann jetzt bei der Nachbarin, glaube ich, nur Bett und Sofa und orthopädisches Bett und irgendein ganz besonders super tolles Futter bekommt und er das aber sehr genießt und das auch so sein muss, selbstverständlich. Und das zu sehen, diesen Wandel zu sehen und eben die Tatsache zu sehen, dass halt für den einen Hund sich wirklich was ganz Wertvolles, was ganz Wichtiges und was ganz Tolles geändert hat. Das ist ganz arg schön. Das gibt Kraft und Hoffnung und ist großartig.
Also ich kann das halt auch tatsächlich nur bestätigen. Es gibt ja diesen zynischen Spruch, man kann nicht allen helfen, darum helfe ich niemanden. Es stimmt, man kann nicht allen Hunden helfen. Und ja, dazu stehe ich. Aber ich kann in dem, was ich leisten kann, Hilfe anbieten und leisten. Und wenn ich nur einen Hund adoptieren möchte, dann ändert sich für diesen Hund tatsächlich die Welt. Ja, es gibt noch viele zigtausend andere Hunde, für die sich die Welt in dem Moment leider, leider, leider nicht ändert. Aber das sollte nicht die Ausrede sein, keinem zu helfen. Und ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, es tut mir leid, in meine Lebenssituation passt kein Hund, habe ich Verständnis für, und dann ist es sicherlich auch in Ordnung, wenn man eben keinen Hund adoptiert. Aber wir hatten ja eingangs von den 7,50 € gesprochen, die einen Monat lang einen Hund mit Futter versorgen. Und ja, auch 7,50 €, das ist viel Geld in einem Monat. Das darf ich auch sagen, da habe ich auch Verständnis für. Nichtsdestotrotz sollte man sich überlegen, ob man nicht vielleicht 7,50 €, wenn ich die durch 30 teile, dann bin ich im Centbetrag pro Tag, ob ich das nicht stemmen kann und dann sagen kann, ich kann helfen. Mehr kann ich nicht tun, als in Anführungsstrichen Geld zu geben, aber das kann ich tun. Und Tierschutz ist so viel mehr als nur einen Hund zu adoptieren. Tierschutz ist, die Leute aufmerksam zu machen auf das, wenn etwas nicht stimmt, zu handeln nach dem Maß, wie man selber handeln kann und halt eben ständig auch zu gucken, wo kann ich was tun? Und jeder kann mit Sicherheit in seinem Rahmen irgendetwas tun. Und das bringt mich jetzt nochmal dazu, wie kann ich denn Ihnen beziehungsweise den Hunden der Tierhilfe und den Katzen, wir haben ja gehört, es gibt auch Katzen, wie kann ich denen denn nochmal helfen?
Also die größte und tollste Hilfe ist natürlich der Abschluss einer Futterpatenschaft, wie Sie eben gerade gesagt haben. Aber es gibt ja auch ganz viel mehr Möglichkeiten zu helfen. Zum Beispiel ins örtliche Partnertierheim, also ins ortsansässige Tierheim, das möglicherweise unser Partnertierheim ist, zu gehen und dort einen Hund zu adoptieren. Wenn man den Hund nicht adoptieren kann, sich möglicherweise als Pflegestelle anbieten im Tierheim. Mit den Hunden im Tierheim spazieren zu gehen, Sozialisierungsarbeit zu machen, der erste Spaziergang an der Leine, sich beschäftigen, sich in die Zwinge reinzusetzen, die Hunde zu streicheln, einfach Kontakt, Nähe, Aufmerksamkeit, Liebe schenken. Das ist zum Beispiel eine Sache, über die sich auch ganz arg viele örtliche Tierheime wirklich freuen. Möglicherweise ist es pandemiebedingt jetzt nicht ganz so einfach, dafür muss man Verständnis haben, aber grundsätzlich eine ganz arg wertvolle Hilfe. Oder das Aufmerksam machen auf die Problematik in Rumänien, auf tierschutzrelevante Themen aufmerksam zu machen. Zum Beispiel jetzt in unserem Fall ganz konkret durch Verteilung unseres Das kleine Licht oder unserer Flyer, wenn da jemand Interesse hat. Das Abhalten von Infoständen. Also ich finde, da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, sich sowohl praktisch als auch theoretisch jeder, was ihm halt am meisten liegt, zu engagieren und einzubringen.
Herr Schmidt, dann sage ich an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses wirkliche informative Interview, was eben teilweise mich auch zum Schlucken bewegt hat, was, wenn man hört, was da in Rumänien eben mit Straßenhunden passiert, die nicht das Glück haben, in die Tierhilfe Hoffnung aufgenommen zu werden. Haben Sie denn noch etwas, was Ihnen jetzt persönlich vielleicht am Herzen liegt, was Sie unseren Zuschauern mitgeben möchten?
Ja, da gäbe es, ich glaube, zusammengefasst in einem Satz, Rumänien gehört zu den Ländern, wo es, ich will nicht sagen am brutalsten, weil das einfach auch nicht in Ordnung ist oder nicht gut ist, Schlimmes mit Schlimmem irgendwie zu vergleichen, aber Rumänien gehört zu den Ländern, wo es wirklich sehr, sehr heftig zugeht und wo die Lösung so nahe liegt. Wir haben ein Kastrationsgesetz und wir hätten die Möglichkeit, das alles umzusetzen. Und ich glaube, es lohnt sich und es ist ganz arg wichtig, für diese Tiere einzustehen, für sie da zu sein und ihnen zu helfen. Und genau um diese Hilfe bitten wir von Herzen. Es ist immer so, dass man alleine nur sehr wenig und in großer Gemeinschaft sehr viel erreichen kann. Und bei Ihnen, Frau Kiefer, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für dieses sehr schöne Interview und dafür, dass Sie uns, der Tierhilfe Hoffnung, Tierheims Meora, diese Chance gegeben haben. Danke vielmals.
Sehr, sehr gerne. Und für die Zuschauer unter dem Video haben wir auch noch für euch ein Leckerchen bereitgestellt, nämlich einen virtuellen Rundgang durch die Smeora und eine Reportage, die Arte im September diesen Jahres, also im September 2021, gemacht hat. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich nochmal bei Ihnen bedanken, Herr Schmidt. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Vielleicht komme ich tatsächlich mal vorbei. Sie haben mich
ja eingeladen. Sie uns besuchen. Ja, sind herzlich eingeladen.
Für heute sage ich aber erstmal herzlichen Dank und weiterhin alles, alles, alles Gute für Ihre Arbeit. Ich schaue mal, vielleicht können wir auch noch mal was zusammen machen bezüglich der Charity Dogs, weil Tierschutz ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und für heute sage ich ganz, ganz lieben Dank und liebe Grüße. Tschüss!
Danke sehr. Wiedersehen. Vielen Dank.